Geschichten, Geschichten, Geschichten.
Mir kommt vor, dass die Ameisenforschung, die in der letzten Zeit eine zunehmende Rolle spielt, da sehr wichtig ist.
Und da hat Anselm Eder vom Institut für Soziologie an der Universität Wien völlig recht. Denn wichtig ist die Ameisenforschung in diesem Fall gleich aus zwei Gründen. Erstens, weil es sich bei der Ameisenforschung um eine Geschichte handelt, mit der man ganz einfach ein sonst eher schwieriges Problem erklären kann. Zweitens, weil uns diese Geschichte als Beispiel dient für eben dieses Kapitel.
Die Ameisen sind relativ blöde Viecher, die können nicht sehr viel denken, aber sie schaffen es immer vom Ameisenhaufen zum Futter den kürzesten Weg zu finden. Wie machen die das? Ganz einfach. Sie folgen immer der Pheromonspur der Ameisen vor ihnen. Irgendeine Ameise findet irgendwann ein Futter, geht wieder zurück und die anderen folgen der Spur, finden das Futter auch, ist aber sicher nicht der kürzeste Weg. Jetzt gehen alle Ameisen auf dieser Spur, nur manche Ameisen gehen manchmal einen anderen Weg. Und von diesen vielen Ameisen sind die manchen immer noch sehr viele, weil es insgesamt ein Haufen sind. Und von diesen vielen, die einen anderen Weg gehen, finden irgendwann einmal irgendwelche zufällig einen kürzeren Weg. Legen auf diese Art eine Pheromonspur, da aber wieder andere folgen. Und wenn das Ganze lang genug funktioniert, dann findet die Kolonie als Ganzes, es ist eine Intelligenzleistung der Kolonie, nicht einzelner Ameisen, den kürzesten Weg. Dieses Modell wird in der Statistik zum Beispiel zur Transportoptimierung und für andere Sachen kopiert, weil das besser funktioniert. Aber damit das funktioniert, brauchen wir einzelne Ameisen, die sich unfolgsam verhalten, die nicht die Regeln befolgen, die was anderes ausprobieren. Hätten die Ameisen die nicht, würden sie diesen kürzesten Weg nicht finden. Bei Menschen ist es genauso. Wir brauchen die Abweicher, um kollektiv bessere Wege zu finden. Man killt aber die Abweicher, wenn man die Vorstellung hat, es gibt immer nur eine Art, wie es richtig ist und eine Art, wie es falsch ist. Eine Gesellschaft mit lauter Abweichern funktioniert nicht. Genauso wie auch eine Ameisenkolonie, wo jede Ameise immer anders geht, niemals irgendwas zusammenbringt. Aber eine Ameisenkolonie, die aus lauter Soldaten besteht, wo immer alle nur das Gleiche tun, schafft es auch nicht. Es braucht also ein ausgewogenes Verhältnis von Folgsamkeit und Abweichung.
Natürlich könnte man jetzt sagen, dass Menschen, die es schaffen, zum Beispiel gegen den Willen ihres Firmenchefs einen Betriebsrat zu gründen und ÖGB-Mitglieder zu werben, zu den Abweichlern gehören. Indem sie Abweichler sind, unterstützen sie unsere Bewegung, indem sie sie stärken. Eine starke Gewerkschaft wiederum kann man, um beim erwähnten Beispiel zu bleiben, als jenes Instrument verstehen, mit dem es möglich ist, den kürzesten Weg zu finden. Nämlich den kürzesten Weg, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinteressen effizient durchzusetzen. Ob wir dieses Beispiel für unsere Bewegung denn tatsächlich sinnvoll umdeuten können oder nicht, darum geht es hier aber gar nicht. Vielmehr geht es darum, dass wir unserem noch Nicht-Mitglied leicht nachvollziehbare Geschichten erzählen sollen. Und das war ein Beispiel dafür. Ziemlich sicher jedenfalls ist, dass wir uns diese Geschichte von den Ameisen und ihren chemischen Spuren länger werden merken können als die allermeisten anderen Informationen, die wir bisher im Rahmen dieses Audiobooks gehört haben. Der Grund dafür liegt in der Art und dem Einsatz der Geschichte. Dass das Thema Ameisenforschung ausgerechnet in einem Hörbuch über die Mitgliederwerbung von Gewerkschaften vorkommt, hat uns an dieser Stelle wohl alle überrascht. Und genau deshalb waren wir jetzt ganz besonders aufmerksam. Aufmerksam waren wir auch deshalb, weil wir wissen wollten, wie diese Geschichte ausgeht, also in welchem Zusammenhang sie mit der Gewerkschaftsbewegung stehen könnte oder eben nicht. Ganz wichtig ist, die Ameisen und die Pheromonspur, die sie legen, haben Bilder in unserem Kopf erzeugt. Sicher hast du dir eine Kolonie krabbelnder Ameisen vorgestellt, von denen einige dann einen anderen Weg gehen. Auch wenn wir dieses Beispiel wohl in keinem unserer Mitgliederwerbegespräche erwähnen werden, weil es doch etwas zu weit hergeholt ist, das Wesentliche daran war, dass wir exemplarisch erfahren haben, was denn eine gute Geschichte ausmacht. Bis auf einen Punkt, nämlich die persönliche Betroffenheit. Der Trick mit der persönlichen Betroffenheit, die wir in unserer Geschichte unbedingt einbauen sollten, ist:
Mit persönlicher Betroffenheit kommen wir unserem Gesprächspartner, unserer Gesprächspartnerin emotional näher, frei nach dem Motto, gemeinsame Erlebnisse verbinden.
Aber Achtung, es geht nicht darum, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Wichtig ist, dass wir die Leute dort abholen, wo sie sind. Das heißt, wir erzählen nur solche Dinge, die auch mit der Lebenserfahrung unseres noch Nicht-Mitgliedes zu tun haben. Die Geschichte über eine leitende Angestellte und ihre Sorgen aus dem Arbeitsalltag werden einen Bauarbeiter wohl kaum interessieren. Gut sind Geschichten, die sich im eigenen Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis ereignet haben. Dazu der Zentralbetriebsratsvorsitzende der Lokführerinnen und Lokführer, Roman Hebenstreit.
Nutzen wir die Chance, uns unserem Gegenüber zu öffnen. Erzählen wir von uns, erzählen wir unsere persönlichen Erfolge, erzählen wir unsere Schicksalsschläge. Das macht uns nicht nur sympathisch, es macht uns auch interessant und identisch. Es geht darum, unseren Gegenüber zu vermitteln, dass wir aus Krisensituationen genauso Energie geschöpft haben, wie wir das aus Erfolgserlebnissen getan haben.
Ein Beispiel so einer persönlich erlebten Geschichte erzählt der Kampagnenleiter des ÖGB, Willi Merni.
Wenn ich in Betriebe gegangen bin, habe ich erzählt, wie viele Millionen Euro der ÖGB erstreitet. Und ich mir gedacht, komisch, das kommt nicht an. Wenn ich aber im privaten Freundeskreis die Geschichte von meinem Nachbarn erzähle, der Neschat, der hat in einer Pizzeria in Ottakring gearbeitet. Und dann hat er einmal gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, mit meinem Gehalt stimmt was nicht. Und so, gib her mal so einen Gehaltszettel, bin dann in die zuständige Gewerkschaft gegangen, wir haben das ausgerechnet. Und die haben den Neschat über einen Zeitraum von 3,5 Jahren um 2.700 Euro netto betrogen. Und der Neschat ist zur Gewerkschaft gegangen, wir haben einen Brief geschrieben an die Pizzeria, die haben nicht einmal reagiert. Wir haben einen zweiten Brief geschrieben, die haben nicht einmal reagiert. Und beim dritten Brief, wie wir dann gedroht haben, Arbeits- und Sozialgericht, haben sie kommentarlos die 2.700 Euro überwiesen und haben gesagt, das war ja alles nur ein Versehen. Und wenn ich die Geschichte heute in Betriebsversammlungen erzähle, dann merke ich nicht nur Erstaunen, dann merke ich, dass die Leute das verstehen. 2.700 Euro sind zwar weniger als das, was der ÖGB in Summe erstreitet, aber der Neschat ist näher als irgendeine Millionen-Euro-Summe. Der Chef ist dann zum Neschat hingekommen und hat gesagt, du, das war alles nur ein Missverständnis. Da brauchst du das nächste Mal nicht gleich zur Gewerkschaft gehen. Das können wir uns ja ausmachen. Der Chef hat wahrscheinlich vergessen, dass der Neschat ihm eh schon zweimal darauf hingewiesen hat. Natürlich hat der Neschat gesagt, nein, eben im nächsten Mal. Das heißt, er arbeitet in der Pizzeria, er hat die 2.700 Euro zugekriegt und eins ist auch klar, ab jetzt kriegt er pünktlich und auch den richtigen Lohn ausgezahlt.